Ja, wie schon gesagt, heute geht es um Vox Populi, wie man Open-Source-Communities aufbaut und wie man das Ganze lebendig hält. Und zu jedem sperrigen Titel in deutschen Clickbait-Medien gehört ein noch längerer Untertitel, wie man eine Community mit über 210 Mitgliedern und 300 Projekten skaliert. Stand zumindest so auf der Webseite und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Erstmal vorweg, wer bin ich oder wie findet man mich vielleicht im Internet? Wer ein bisschen was mit Puppet macht und da ein bisschen auf GitHub unterwegs ist, der hat vielleicht dieses schreckliche Foto schon mal gesehen, was ich konsequent durchziehe seit 15 Jahren. Ansonsten unter dem Nickname Bustafreak auf diversesten Plattformen zu finden. In der Puppet-Community bin ich seit 2015 aktiv bei Vox Populi. Was das genau ist, da gehen wir dann später drauf ein. Ich habe mal bei so einem ganz kleinen lokalen Hoster gearbeitet. Der hat so ein kleines Rechenzentrum hier im Vogtland. Vielleicht hat ihn mal einer gehört, Hetzner. Habe danach 10 Jahre in Köln bei der Hosteurope und bei GoDaddy gearbeitet und bin seit 3 Jahren im Bereich Puppet Consulting tätig bei der Betadots GmbH. Das ist auch dieses kleine Logo hier unten. Bevor wir uns mit Communities beschäftigen und wie das bei uns alles funktioniert, muss ich einen kleinen Exkurs machen in das Puppet-Ökosystem und das mal anreißen, wie das so funktioniert. Wer hier hat schon mal mit Puppet gearbeitet oder den Namen gehört? Oh, das ist irgendwie 50% oder so, cool. Für die anderen 50%, was ist Puppet? Das ist nur ein Infrastructure as Code Software, ähnlich wie das Salt zum Beispiel tut. Es bringt eine eigene deklarative DSL mit, also eine eigene Sprache, in der ich beschreiben kann, was auf meiner Infrastruktur gemacht werden soll. Das heißt, ich quäle mich nicht mit irgendwelchen YAML-Templates rum, sondern ich habe eine eigene Sprache. Das Ganze wurde erfunden und wird immer noch entwickelt von der Firma Puppet Inc., die mittlerweile zu Perforce gehört. Und es gibt sehr viel, was sehr gut läuft in dieser Firma, aber worin sie grottenschlecht sind, ist darin, Dinge zu benamen. Wenn man unter Ops-Leuten über Puppet spricht, dann meint man in der Regel die Software, die irgendwo als Daemon im Hintergrund läuft. Wenn man da mit Entwicklern drüber spricht, dann beziehen die sich oft auf die DSL, die auch Puppet DSL heißt. Und wenn man mit irgendwelchen Vertriebsleuten spricht, dann meinen die unter Puppet auf einmal die Firma. Hätte man irgendwie besser differenzieren können, haben sie irgendwie alles das eine genannt. Ist ein bisschen doof. Ich versuche da im Vortrag ein bisschen besser zu differenzieren. Das Ganze ist unter der Apache 2 License. Und hier haben wir mal so ein kleines Beispiel, wie so ein Puppet-Code aussehen kann. Ist immer in Klassen zusammengefasst. Hier haben wir eine, die kümmert sich um die Installation von Nginx. Ich habe einen Parameter, den ich reingeben kann, der heißt der $Content. Der hat einen Datentyp. Ich habe darüber eine Beschreibung, wenn ich möchte, für den Parameter, was der so tut, was die eigentliche Klasse tut. Dann wird hier ein Paket installiert, das heißt Nginx. Danach schreibe ich eine Config-Datei, da packe ich den Inhalt rein von meiner Klassenvariable und danach starte ich den Service. Viel mehr ist Puppet eigentlich nicht. Fertig. So. Wie wird der ganze Krams verteilt? Wenn ich mehrere Klassen habe, die sich um einen Service kümmern, nennt man das Ganze ein Puppet-Modul. Und im Prinzip ist ein Puppet-Modul ein glorifiziertes TAR-Archiv, wo mein eigentlicher Puppet-Code mit drin liegt. Und zusätzlich kann ich da noch so ein paar, im Prinzip kann ich beliebige Dateien noch mit hinzupacken, aber was immer mit dabei liegt, ist zum Beispiel eine metadata.json-Datei. Da kann ich reinschreiben, auf welchen Puppet-Versionen habe ich das vielleicht getestet oder von welchen vermute ich, dass es vielleicht funktionieren könnte. Und genauso kann ich da auch Betriebssystem und Betriebssystemversionen angeben. Zum Beispiel das Nginx-Beispiel funktioniert vermutlich auf einem Red Hat und einem Debian, auf einem FreeBSD vermutlich nicht, weil das Paket da eventuell anders heißt oder sowas. So. In der Regel wird jedes einzelne Puppet-Modul in einem eigenen Git-Repository verwaltet. Gefühlt 99% der Entwickler nutzen GitHub für die Verwaltung ihrer Puppet-Module und es gibt halt, wie gesagt, immer ein Repo pro Modul. Theoretisch könnte ich auch mehrere Puppet-Module in ein Git-Repository schmeißen, wird dann aber ein bisschen unhandlich, wenn ich das Ganze ordentlich maintainen möchte. Genau. Das mal als ganz, ganz grober Abriss dazu, was eigentlich Puppet ist oder wie das so verwaltet wird, weil das Beispiel werde ich später noch ein bisschen benutzen. Wer von euch benutzt denn Open Source Software? Einmal Hände hoch. Das sind nicht alle. Interessant. Gut. Ja. Wer schläft noch? Ja, keiner. Ja, gut. Wer von euch wollte denn schon mal einen Bug-Report erstellen bei irgendeinem Open-Source-Projekt? Ja, 50-65%. Spricht für euch, finde ich schon mal gut, ne, wenn man sich so bei der Community meldet und da so Dinge zurückgibt, egal ob das jetzt irgendwie Codeänderungen sind oder zumindest auch so Bug-Reports. Wer hat denn dabei festgestellt, dass dieses eine Projekt, was man benutzt hat, nur einer einzelnen Person gehört und die hat seit 10 Jahren nichts mehr daran gemacht und eigentlich ist es alles tot? Ja, nicht ganz die Hälfte. Wer hat selber ein Open-Source-Projekt, was seit 10 Jahren tot auf GitHub liegt? Ja, die andere Hälfte. Ihr solltet mehr miteinander sprechen, das löst vielleicht viele Probleme. Okay, also ihr versteht jetzt, glaube ich, so die Ausgangsbasis. Ne, Open-Source an sich finden wir, glaube ich, alle toll, aber manchmal ist das tot und dann finden wir das nicht mehr so toll. Was können wir denn dagegen tun? So, hat schon mal einer was von diesem Vox Populi-Ding gehört, was ich hier ein paar Mal erzählt habe? Einer, zwei, ah, hi, das ist doch schön. Gut, dann kann ich irgendwas erzählen und keiner merkt, wenn es falsch ist. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Gut, so, was ist dieses Vox Populi-Ding? Vox Populi ist so eine lose Gruppierung an Menschen und das Ziel dieser Gruppe ist es, die Weiterentwicklung von Puppet-Modulen sicherzustellen. Und mittlerweile gehört zu uns nicht nur eine große Anzahl an Puppet-Modulen. 2021 haben wir 140 Puppet-Module gehabt, die wir aktiv maintained haben. Aktuell sind es so 175 und wir haben fast 50 Ruby-Gems, die wir auch maintain. Liegt einfach daran, dass ein Großteil des Ökosystems, wenn es irgendwie um die Dokumentation von Puppet geht oder um das Testen von Puppet-Code, wird einfach sehr viel in Ruby geschrieben und deshalb maintainen wir mittlerweile auch sehr viele Ruby-Projekte. Man hat sich so als Ziel gesetzt, eine sehr, sehr freundliche und hilfsbereite Community zu sein. Das steht auch so auf der Webseite. Und wir wollen immer sehr aufgeschlossen sein für neue Mitglieder gegenüber und auch für neue Technologien. Das heißt, wenn jemand irgendwie zu uns kommt und sagt, hey, ihr habt ganz viele Puppet-Module und die supporten vielleicht alle ausschließlich Debian. Ich bin aber Arch Linux-Fanboy, kann ich Support für Arch Linux einbauen? Sagen wir, mach doch. Also wenn es funktioniert und das irgendwie Tests hat und das Mehrwert vielleicht nur für eine sehr kleine Gruppe hat, spricht da doch trotzdem nichts dagegen, tobt euch halt aus. So, solange da nichts bei kaputt geht, sind wir da allem immer sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber. Genau. Und das Ziel von Vox Populi ist es, so ein Zuhause zu bieten für eben auch verwaiste Projekte, damit eben das, was wir hier am Anfang gesehen haben, irgendwie 50% kennen irgendwie tote Projekte, damit man das irgendwie vermeiden kann oder mitigieren kann, haben wir gesagt, okay, wir versuchen irgendwie so ein Kollektiv zu bilden und zu sagen, wir wollen sowas irgendwie ein bisschen zusammen entwickeln. Denn so als Kollektiv funktioniert das alles wesentlich besser. Und dann können wir zusammen sicherstellen, dass man langfristig eine Entwicklung von der ganzen Codebasis hat. Wie hat sich so Vox Populi entwickelt die Jahre? Wir haben hier zwei interessante Metriken. Das eine ist so dieser Graph, der immer schön steigt. Aktuell ...188 sollten es sein. Mitglieder in der GitHub-Organisation, die Schreibrechte haben auf die einzelnen Puppet-Module oder auf einen Teil davon. Das heißt, wie man sehen kann, wächst das ganz gut die letzten Jahre. Und hier unten sehen wir, wann wir denn mal unsere Messpunkte gesetzt haben. Ist vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen. Aber das sind sehr unterschiedliche Zeitabschnitte. Und es liegt daran, das machen wir immer, wenn jemand einen Vortrag über Vox Populi hält. Es gibt so eine glorifizierte LibreOffice-Datei. Und da wird das dann immer schön drin getrackt und ja, ich glaube so im November 2016 gab es auf den DevOps Days so den ersten Vortrag dazu. So 2050 hat sich die Gruppe im Internet so ein bisschen gefunden und seitdem wächst das kontinuierlich. Und da sieht man, während Corona in der Hochphase hatte, gibt es hier einen sehr steilen Anstieg. Da fehlen uns einfach so ein paar Messpunkte. Da gab es halt einfach nicht so viele Vorträge von uns. Genau. Wer macht jetzt eigentlich mit bei diesem ganzen Vox Populi-Krams? Woraus haben wir uns denn alle so gebildet? Viele Leute stoßen zu der Community und haben vielleicht Erfahrung mit Puppet und haben da schon Code geschrieben, kommen irgendwie aus dem Firmenumfeld, haben aber überhaupt keine Ahnung von Git. Weil in den meisten Firmen, ich will jetzt nicht sagen, Git wird falsch benutzt, aber vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, habe ich vielleicht auch eine ziemlich starke Meinung, aber gut. Also Leute committen irgendwie immer, haben nur einen Branch und wenn ich irgendwie ein kleines Team habe und ich habe überhaupt keine Testumgebung, dann funktioniert das für die Leute vielleicht sehr, sehr gut. Und dann haben wir schnell festgestellt, wir so als Community haben dann doch einen höheren Qualitätsstandard und einen höheren Qualitätsanspruch an uns selbst als die meisten Firmen. Ob das jetzt für uns spricht oder gegen die Firmen, das muss dann jeder selber entscheiden. Ja, auf jeden Fall kommt es halt einfach mal vor, man hat ein Projekt und da gibt es irgendwie 5 offene Pull-Requests oder Merge-Requests. Ich merge die ersten 3, dann haben die letzten 2 irgendwelche Konflikte, die müssen vielleicht mal behoben werden. Und haben wir tatsächlich festgestellt, das sind so Baustellen, an denen scheitern dann die Leute. Da müssen wir die an die Hand nehmen und dann machen wir mit denen regelmäßig kein Git-Workshop, aber wir gehen mit denen durch, okay, das ist das konkrete Problem, wie kann ich das denn lösen, wie löse ich denn meine Merge-Konflikte, wie mache ich am Ende ein Git-Rebase, damit ich eine saubere History habe und damit ich die ordentlich reinmergen kann. Machen wir mittlerweile, fand das faszinierend, ich dachte eigentlich, wenn unser Fokus irgendwie auf Puppet liegt und dem ganzen Tooling drumherum, dass das auch die größte Baustelle ist bei den meisten Leuten, aber das stimmt halt nicht, also Puppet Code kriegen die meisten Leute doch sehr, sehr gut hin, aber das Ganze drumherum, daran scheitert es dann oft oder haben die Leute Probleme mit. Viele Menschen haben auch keine Erfahrung mit verschiedenen Test-Frameworks, sei es jetzt tatsächlich Tests zu schreiben, so Unit- oder Acceptance-Tests oder auch einfach irgendwelche Linter zu benutzen, die einem sagen, dein Code ist irgendwie richtig formatiert oder falsch formatiert, auch das kann man sich drüber streiten. Aber auch das scheinen Tools zu sein, die in vielen Firmen nicht genutzt werden, weil warum auch, wenn ich eh keine Pipeline habe, die irgendwas ausführt, muss ich mich auch nicht mit Tests beschäftigen, kann ich mir das auch sparen. Gut. Ansonsten, viele der Leute sind halt irgendwie so Admin, Ops, DevOps, Site Reliability Engineers, irgendwas aus diesem Buzzword-Bingo und nutzen in der Regel Puppet. In einem kleinen Team, manchmal ist diese eine Person das ganze Team, das ist dann ein sehr, sehr kleines Team, kleiner geht's nicht, und maintainert irgendwie ihren Krams in der Firma und haben da keine Lust mehr drauf, das irgendwie alles alleine zu machen oder den ganzen Code intern zu schreiben oder wollen einfach öffentliche Projekte nutzen und kommen dann so zu uns. Und ansonsten gibt's halt auch regelmäßig Consultants, die für irgendwelche Kunden öffentliche Module patchen oder neue Puppet-Module schreiben für irgendwelche Kunden und die dann auch upstream stellen wollen und die kommen dann auch zu uns. Das ist auch mal sehr nett. Es sind in der Regel qualitativ hochwertige Beiträge, dafür sind es Leute, die haben, contributen dann vielleicht mal eine Woche im Jahr oder einen Monat oder ein Quartal oder irgendwie sowas. Also halt immer nur eine relativ kurze Zeitspanne, weil das ist halt die Zeit, für die der spezifische Kunde sie halt gerade bezahlt. Genau. So, das ist so dieses Gesamtkonstrukt aus verschiedensten Menschen, die irgendwie alle so ein bisschen zusammen agieren in dieser losen Gruppe. Gibt ja immer noch viele Leute, die machen das so ein bisschen in ihrer Freizeit, irgendwie wenn sie am Wochenende mal Langeweile haben und es ist schlechtes Wetter oder sitzen auf einer in einer Konferenz in einem langweiligen Vortrag und hacken nebenbei am Laptop rum oder sowas. Und das versuchen wir alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Und ja, das Ganze läuft, wie gesagt, seit 2015. Wir haben Leute, die sind über den ganzen Globus verteilt, in verschiedensten Zeitzonen, mit verschiedensten Sprachen, mit verschiedensten kulturellen Hintergründen. Und was wir dann relativ spät gemerkt haben, im Prinzip ist das wie eine sehr große Firma, die Remote First arbeitet. Eigentlich das, was GitLab seit Jahren predigt, in ihrem tollen Handbuch, machen wir als Open Source Community im Prinzip auch. Wir werden hier von niemandem bezahlt und in der Regel haben wir niemanden, der das irgendwie Vollzeit macht. Und das macht alles nochmal ein bisschen schwieriger, weil es ist noch schwieriger, irgendwie mal überlappende Zeitabschnitte zu finden, in denen sich Leute irgendwie mal so ein bisschen absprechen können. Das heißt, wir haben viele Leute, die wollen irgendwie zusammenarbeiten, aber wie kriegen wir das Ganze irgendwie alles unter einen Hut? Und wie können wir das Ganze so ein bisschen skalieren? Was waren so noch so ein bisschen die Beweggründe für dieses Vox Populi-Ding? Ich habe schon ein bisschen angerissen. Alleine so ein Open-Source-Projekt zu maintain kann sehr, sehr schwierig werden. Denn wenn ein Projekt erfolgreich ist, impliziert das bei mir auch, dass es Dokumentation gibt, die so brauchbar ist, dass es irgendwelche anderen Menschen im Internet finden und den Krams auch tatsächlich benutzen. Weil es egal, wie toll mein Code geschrieben ist, wenn keiner weiß, wie ich den benutzen kann, dann habe ich da auch nicht viel mitgewonnen. So. Das bringt aber oft so ein Problem mit sich, weil dann wird der Krams irgendwann doch mal gefunden von irgendwelchen Leuten und dann denken sie, oh, das ist ja geil, das macht ja fast das, was ich möchte, nur ein Feature fehlt. Issue aufgemacht, hier, bau doch mal XY ein. Dann freut man sich so als Maintainer, sagt, geil, irgendeiner benutzt meinen Scheiß. Und irgendwann hat man da aber irgendwie 150 Feature-Requests und irgendwie 20 Bug-Reports und davon sind aber 15 von Leuten, die es irgendwie falsch benutzt haben. Und dann ist man irgendwann vielleicht auch mal so ein bisschen überfordert. Oder man nutzt seine Software auf einmal selber nicht mehr, aber maintaint die nur noch für andere Leute. Dann hat man da auch nicht mehr so richtig die Motivation, da weiterzumachen. All das ist halt so ein bisschen schwierig. So, und das passiert halt immer mal wieder. Und deshalb war dann so der Gedanke, okay, wir versuchen irgendwie so ein Collective zu formen und das dann irgendwie mal zusammenzuarbeiten. Und wenn da mal einer keine Lust hat, dann gibt es hoffentlich irgendwen anders in dieser Gruppe, der da zumindest mal so ein bisschen drauf gucken kann und das weiterentwickelt. Genau. Das so mal als Abriss, was ist denn so Vox Populi? Im Prinzip so eine Remote-First-Firma. So, und warum funktioniert das jetzt eigentlich alles bei uns? Deswegen seid ihr vermutlich alle hier. Wer kennt denn eine Firma, die ungefähr so ein Organigramm hat? Mit ganz vielen Ebenen, der Chef ist ganz weit weg und alles dazwischen darf nicht so richtig Entscheidungen treffen. Wer hat sowas schon mal gehabt? Ja, das sind zu viele. So. Hey, cool, kommt doch zu uns. Also bei uns sieht das ungefähr so aus. Es gibt so eine ganz große Gruppe. Das ist der Name von der GitHub-Gruppe Collaborators. Manchmal nennen wir das auch Maintainers. Korrekt im Deutsch wäre das dann Leute in der GitHub-Organisation, die Schreibrechte auf mindestens ein Repository haben, aber das ist nicht so catchy und passt nicht auf die Slide drauf. So. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, das ist dieses Project Management Committee. Das sind 5 Leute, die werden aus diesem Kreise heraus gewählt für ein Jahr, da gehöre ich auch zu. Und immer wenn es in diesem oberen Teil einen Disput geben würde über irgendeine Entscheidung, die getroffen werden muss und es gibt keine Mehrheit für das eine oder für das andere, dann hat theoretisch die Gruppe hier unten die Möglichkeit, da eine entscheidende Stimme mit einzulegen und dann kann irgendeine Entscheidung getroffen werden. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wollen wir Windows Server 2019 supporten in unserem Betriebssystem oder in unseren Puppet-Modulen oder sind wir strikt dagegen und die Collaborators sind irgendwie 50-50, dann könnten wir hier unten sagen, ja oder nein. So. Das ist so die ganze Idee und mehr Ebenen gibt es nicht. So, es gibt dann einige, die sagen, ja, hier, das ist so Basisdemokratie und voll toll. Wie man das dann nennt, ist mir egal. Aber wir haben halt nicht so eine unfassbar große Hierarchie. Das heißt, jeder, der sich einbringen möchte, der kann das tun und es gibt da sehr, sehr wenig Widerstand. So, und wenn man irgendwie feststellt, es gibt irgendeine Grundsatzentscheidung, die halt getroffen werden muss, dann haben wir dann ein GitHub-Projekt für, da kann einer ein Issue aufmachen. Wir haben so ein Abstimmungsverfahren, das heißt Lazy Consensus, was im Prinzip bedeutet, jeder hat die Möglichkeit abzustimmen, wenn es einen nicht interessiert, weil einem, in meinem Beispiel Windows-Betriebssysteme interessiert mich nicht, habe ich nichts mit am Hut, dann muss ich da nicht abstimmen. Und das führt dann dazu, dass, wenn es denn so irgendwelche Grundsatzentscheidungen gibt, die getroffen werden müssen, wir da eigentlich immer eine klare Mehrheit gefunden haben und de facto musste dieses PMC hier unten da noch nie sich mal für das eine oder für das andere entscheiden, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. So, und dieses ganze System, das haben wir vor über 10 Jahren mal von den OpenStack-Leuten übernommen. Die haben das in der OpenStack Foundation genauso implementiert. Bei denen ein bisschen größer, weil das irgendwie über 10.000 Leute sind. Aber das funktioniert halt auch so im Kleinen. Ja. Ansonsten, es gibt einen Code of Conduct, der auch von dieser PMC enforced werden sollte. Oder nicht werden sollte, auch tut. Dann gucken wir halt da drauf, ob irgendwie alle nett sind im Slack und auf der E-Mail-Liste und im IRC. Aber auch da haben wir halt irgendwie noch nie so einen wirklichen Verstoß gehabt. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Genau. Und das ist halt immer so das Feedback, was wir von den Leuten kriegen. Es macht ihnen einfach Spaß, in dieser Gruppe mitzuarbeiten, weil ich habe nicht diese riesige Hierarchie, wie ich das halt in vielen Firmen habe. Ich habe irgendwie eine Idee im Betrieb und möchte die umsetzen. Da muss ich mit 17 anderen Teams sprechen, die haben alle irgendwelche anderen Prioritäten. Da muss ich zu meinem Vice President gehen. Der hat aber irgendeine scheiß Bonusvereinbarung und da steht drin, die Firma muss in Richtung X gehen und da gibt es einen anderen Vice-Präsidenten, da steht, die Firma muss in Richtung Y gehen und die sprechen nicht miteinander und dann hat man keine Lust mehr und dann sind alle traurig und kriegen keinen Kuchen oder so. Und das haben wir halt nicht in dieser Open-Source-Organisation. Genau. Wie funktioniert das denn noch so und was machen wir noch alles weitere? Dadurch, dass das so eine sehr große, aber auch sehr lose Gruppierung ist und jeder vielleicht auch irgendwie einen anderen Background aus der Softwareentwicklung hat, ist einer der Meinung, ja, ich formatiere jetzt meinen Code und meiner Meinung nach muss die Klammer irgendwie ans Ende der Zeile und der Nächste sagt, nein, also die Klammer, da muss vorher unbedingt ein Newline rein, das muss auf die nächste Zeile und der Nächste sagt, ist mir doch scheißegal, Hauptsache das baut. Und dann kann man das ausdiskutieren und dann einigt man sich auch. Kommt immer mal vor, dass man diese ganze Entscheidung irgendwie mal vergisst, ein halbes Jahr später, und dann sieht einer, oh, die Klammer ist aber an der falschen Stelle, ich ziehe die mal wieder hoch. Und im Prinzip revertet man dann die Änderung, die man vor einem halben Jahr gemacht hat. Und das bringt halt irgendwie keinem was. Also da haben wir gesagt, hey, das wäre doch irgendwie cool, wenn es so eine Art Style Guide gibt, so eine Art Best Practices. Und wenn wir sowas mal ausdiskutiert haben, vielleicht schreiben wir das mal auf. So, klingt eigentlich ziemlich banal. Ich mache so Consulting für Firmen und im Prinzip erzählt er im Prinzip das Gleiche. Und dann sagen die auch mal, oh ja, so ein Style Guide. Wir sollten mal Dinge aufschreiben, die wir entschieden haben. Das ist irgendwie bei vielen Menschen noch nicht so angekommen. Deswegen dachte ich, gut, dann erwähne ich das hier nochmal. Machen irgendwie viele Leute nicht. So. Ja, deswegen, wie gesagt, wenn es irgendwelche Diskussionen gibt, das ist sinnvoll, dass man sich überlegt, wie sollte irgendetwas aussehen, aber dann sollte man das auch bitte irgendwie dokumentieren und nicht nur dokumentieren, worauf man sich geeinigt hat, sondern auch, warum, was waren denn so die Beweggründe, wie sind wir denn zu dieser Entscheidung gekommen? Denn wenn ich irgendwas mal entschieden habe und 2 Jahre später kommt irgendwer Neues in die Gruppe und liest das, der muss das halt nachvollziehen können. Der hat vielleicht irgendwie einen anderen Background, und hat das bis jetzt immer anders gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist es einfach sehr, sehr sinnvoll, das nachvollziehen zu können. Weil wir haben halt keine Personalabteilung, die sich irgendwie hinsetzt und irgendwie eine Woche Onboarding macht mit 9 Leuten. Wir sagen, hier hast du deine GitHub-Rechte und das ist irgendwie unser Style Guide. Und wenn du Fragen hast, uns kannst du fragen, aber hier sollte alles drinstehen. So, und nach 10 Minuten ist das Thema eigentlich durch und die meisten können damit auch arbeiten. So. Und wenn man das auch mal vergleicht mit so einem Onboarding-Prozess in einer Firma, bis einem jemand erklärt hat, ja, das hier ist die eine Shadow-IT, die wird von dem einen Mitarbeiter da hinten betreut und das ist die zweite, die wurde von wem anders gemacht, aber der arbeitet hier nur noch Teilzeit, der ist eigentlich schon in Rente, aber wir müssen den noch weiter bezahlen, weil da gibt es nicht so richtig eine Dokumentation, das hat der alles nur im Kopf und so. Das ist scheiße. Ja? So, und ich merke schon, die einen oder anderen fühlen sich angesprochen oder kennen diese Situation. Das ist nicht toll. Ja? So, und das wollen wir halt, wie gesagt, vermeiden. So. Auch das kommt mal vor, dass man irgendwie eine Entscheidung getroffen hat und denkt dann nach ein paar Jahren oder Monaten, haben wir irgendwie doch Quatsch, vielleicht machen wir das Ganze wieder rückgängig. Aber auch da, ja, schreibt halt einfach auf, warum man das gemacht hat und dann ist gut. Den Style Guide, jetzt mal spezifisch auf unserem Puppet-Krams, den haben wir bei uns auf der Webseite, den kann sich jeder angucken. Oben rechts ist auch irgendwie so ein Edit-Knopf, dann kommt man direkt zu dem Git-Repository. Das verringert die Einstiegshürde ungemein. Und wir pflegen den konsequent für alles, was uns irgendwie unklar ist, versuchen das irgendwie aufzuschreiben. Es gibt auch einen Style Guide von Puppet selbst, wie man deren Meinung nach die Sprache irgendwie benutzen oder formatieren sollte. Wir versuchen uns auch daran zu halten und ich bin auch der festen Meinung, man sollte das nicht ignorieren, wenn mir irgendeine Sprache oder irgendein Framework vorgibt oder Empfehlungen ausspricht. Wenn ich der Meinung bin, dass diese Empfehlungen Quatsch sind oder nicht zu mir passen, nicht ignorieren, sondern mit den Leuten sprechen, die das aufgeschrieben haben und da mal nachfragen, ja, warum soll ich das denn nach Methode X machen? Und oft stellt sich dann raus, der Style, das ist vielleicht doch nicht optimal, vielleicht kann ich das Ganze doch mal ein bisschen anpassen oder vielleicht ist es einfach so ein bisschen lückenhaft. Und das war auch so der Anstoß, warum wir das bei uns auf der Webseite haben. Puppet hat zwar auch einen eigenen, der ist aber sehr, sehr grob und das hat er dann einfach nicht gereicht, damit ordentlich zu arbeiten. Und dadurch, dass wir das jetzt so lange gepflegt haben, ist unser Style Guide, den wir anbieten in der Community, zum de facto Standard geworden für das ganze Ökosystem, der auch von der Firma Puppet selbst adoptiert wurde und den sie mittlerweile auch benutzen. Und das Ganze hat natürlich nur einen Mehrwert, wenn ich das auch irgendwie in meiner CI-Pipeline ein bisschen erzwingen kann. Und dafür gibt es verschiedene Tools. Und da möchte ich noch mal kurz anreißen, wie kann denn irgendwie mal so eine CI-Pipeline aussehen und welchen Mehrwert würde mir das Ganze denn eigentlich bringen? So. Ich bin der Meinung, CI-Systeme sind essentiell wichtig, weil sie sehr schnelles Feedback geben für meinen Code. Und zwar, bevor ich ihn ausgerollt habe, im schlimmsten Fall, aber auch möglichst schnell, wenn ich irgendwas habe, was irgendwie Ewigkeiten kompilieren muss, möchte ich vielleicht im Vorfeld wissen, ob da vielleicht irgendwo mal ein Tippfehler ist und nicht erst, nachdem ich 40 Minuten auf meinen Make-Befehl gewartet habe oder so. Das heißt, CI-Pipelines, die haben einen sehr, sehr großen Mehrwert, aber sie sollten vor allem sehr, sehr schnell Feedback liefern. Und die sollte eine Möglichkeit haben, dass das irgendwo zentral läuft, wo das Ganze erzwungen wird. Aber die Entwickler sollten auch eine Möglichkeit haben, dass ich das Ganze lokal ausführen kann, wenn ich irgendwie doch mal kein Internet habe oder keine Pipeline oder wenn ich es einfach lokal testen möchte, bevor ich das Ganze irgendwo hinpushe. So. Und sehr, sehr hilfreich wird das alles, wenn ich irgendwie mit Code Annotations arbeite, die mir dann, wo ich irgendwelche Test-Tools habe, die mir direkt in meinen Pull-Request reinkommentieren mit hier XY, passt nicht so richtig. Ein paar Beispiele. Für einen Rubocop zum Beispiel, das ist so ein Ruby-Linter, hat irgendeiner eine Leerzeile eingefügt und da gibt einen Standard, der sagt, da dürfen nur eine Leerzeile sein und nicht zwei, die aufeinander folgen, warum auch immer. Und automatisch kommentiert dann bei diesem Change die CI-Pipeline in meinen Diff rein und sagt hier, das ist der Test oder der Check, der ist fehlgeschlagen oder angeschlagen, da ist eine Beschreibung dazu. Da hinten ist nochmal so ein Link mit weiterführenden Infos. Ne? Bei einem doppelten Leerzeichen oder einer doppelten Leerzeile ist das relativ einleuchtend, aber auch bei komplexeren Beispielen funktioniert das. Und diesen Check auszuführen, das dauert keine Sekunde. Das kann ich lokal machen, das kann ich in der Pipeline machen, dann weiß die Person direkt, muss ich irgendwie rauslöschen. So, das ist für die sehr hilfreich. Das ist aber auch hilfreich, wenn ich irgendwie Code-Review mache und ich bin der Reviewer, dann kann ich all meine Pull-Requests ausfiltern und sagen, okay, hier ist irgendwie eine Code-Annotation drin, da muss sich der Entwickler drum kümmern. Ich als Reviewer muss mir diesen Pull-Request gar nicht erst angucken. Weil ich weiß, der Ersteller, der hat da noch dran zu arbeiten. So. Und nochmal zurückdenken, wir als Organisation mit irgendwie, weiß nicht, 250 GitHub-Projekten oder so, wir haben sehr viele Pull-Requests, weil wir einfach sehr viele Projekte haben. Im Schnitt sind das so, so 300 bis 600 offene Pull-Requests in der ganzen Organisation. Ich kann mich nicht jedes Wochenende hinsetzen und 300, 600 Pull-Requests durchgucken, das ist ein Vollzeitjob und selbst das reicht nicht. So. Und hier habe ich einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit für den Ersteller des Codes, aber auch für die Leute, die sich das vielleicht nochmal angucken sollen, das so ein bisschen vorzufiltern. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. So. Und das Ganze aufzusetzen ist einfach sehr, sehr simpel. Ein anderes Beispiel, Puppet Lint, der guckt dann, wie gesagt, so ein bisschen auf den Style von den ganzen Puppet-Krams. Auch der hat eine Support für Code-Annotations, für GitHub. Bei GitLab funktioniert das Ganze übrigens auch. Und der kann mir dann auch direkt sagen, was ist denn hier so das Problem? Und zwar hat hier einer einen neuen Parameter eingefügt. Parameter kann einen Standardwert haben, der hat immer einen Namen, der Parameter. Der kann einen Datentyp haben. Der kann aber auch eine Dokumentation haben, was wir in meinem Nginx-Beispiel gesehen haben, oben mit Raute, Add, Param, bla bla bla. Und das fehlt hier. So. Und bei uns in der Pipeline erzwingen wir Dokumentation für die Parameter. Warum? Wir haben so einen Nebenkriegsschauplatz, puppetmodule.info, alles, was es so an neuen Modulen gibt, parsen wir von GitHub und generieren uns aus den Standarddatentypen, den Standardwerten und eben der Beschreibung eine automatische Dokumentation. So, da muss sich halt nicht einer hinsetzen und sagen, das ist meine README und ich habe hier 17 Parameter und setz doch mal den und dann kriegst du einen funktionierenden Nginx und dann musst du aber noch den setzen und darüber kannst du den Dienst stoppen, wenn du das möchtest und deinstallieren geht so und so, bla bla bla. Ja, all das kann ich aus meinem Code heraus generieren zum großen Teil und das erzwingen wir einfach bei uns in der Pipeline. So, dann muss jeder so ein bisschen Dokumentation machen, aber relativ wenig. Und das meiste ist autogeneriert und das sorgt einfach dafür, dass die Dokumentation zwingend zu dem passt, was der Code tatsächlich tut, weil die zusammengehören. So, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man irgendwie eine README aufgemacht hat und denkt, boah, geiles Beispiel, Copy-Paste, ausgeführt, funktioniert nicht. Warum? Die README ist irgendwie 10 Jahre alt und hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Das ist auch scheiße. So, und gerade wenn ich irgendwie ein neuer Benutzer bin, dann schmeiße ich die Software direkt weg und suche irgendwie nach der nächsten Alternative. So. Und das fällt weg, wenn ich so ein bisschen Dokumentation erzwinge. Ist jetzt hier ein sehr Puppet-spezifisches Beispiel, aber das funktioniert in jeder Sprache, egal womit ich entwickle. Egal, ob das jetzt irgendwie Ruby ist oder auch in Python-Projekten oder auch in Java. Ich habe eigentlich immer die Möglichkeit, so Code-Annotations zu benutzen und da drin zu beschreiben, was macht eigentlich mein Krams. Ich kann dann noch so ein bisschen rudimentäre Beispiele mit da reinschmeißen und kann das immer zentral in irgendeiner Stelle rendern. Bei den Ruby gibt es, rubydoc.info oder irgendwie sowas, wo das halt auch alles zentral gesammelt wird. Bei den Python-Leuten, die haben auch irgendwas. Das ist gängig in dem Ökosystem und das kann ich machen für jedes Open-Source-Projekt. Aber natürlich auch, wenn ich in meiner Firma irgendwas entwickle und mehrere Projekte habe, ist es auch da sinnvoll, mir den Krams dahinzustellen und einfach dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Krams ordentlich dokumentieren und ansonsten können sie es halt nicht einchecken ins Git-Repo. Was haben wir hier noch so als Beispiel? Hier führen wir Unit-Tests aus. Wir nehmen uns so ein Snippet an Puppet-Code und gucken, könnte ich das theoretisch anwenden? Kann ich das in Puppet zu einem Katalog zusammenkompilieren und kann ich das am Ende anwenden? So, auch das ist in jeder Sprache gängig, aber auch hier habe ich die Möglichkeit, wieder so Code-Annotations zu erarbeiten, die mir das direkt an den Code ranklatschen und die mir auch direkt sagen, hey, das ist genau dieser eine Test, der hier fehlgeschlagen ist. Ist ein Feature, GitHub unterstützt das seit Ewigkeiten, wie gesagt, GitLab auch. Und da muss ich als jemand, der einen Pull-Request aufgemacht hat, nämlich nicht erst gucken, okay, ich habe irgendwie 17 Checks bei meinem Pull-Request, 15 davon waren erfolgreich, 2 nicht. Da muss ich erst draufklicken, dann lande ich auf der nächsten Seite, dann kriege ich bei GitHub 4500 Zeilen Output, dann scrollt er automatisch ans Ende, der Error ist aber in Zeile 2300, da muss ich wieder hochscrollen, dann denke ich, oh, die Usability ist da einfach Rotze. So, und mit solchen kleinen Änderungen kann ich das einfach alles ein bisschen hübscher machen, weil ich dann als jemand, der den Code erstellt habe, direkt sehen kann, wo ist denn eigentlich das Problem, was genau ist denn kaputt. Und so machen wir es den Leuten halt sehr, sehr einfach. So. Letztes Beispiel für so Code Annotations. Was wir auch machen, sind Acceptance-Tests. Bedeutet im Puppet-Umfeld, wir starten Docker-Container, in dem Fall ein Oracle Linux 7 mit Puppet 8 und führen da irgendeinen Test drin aus, in dem Fall, was auch immer das da oben tut, ich kann es gerade nicht sehen. Ich glaube, der guckt, ob irgendein Paket installiert ist und er sagt da, wir erwarten, dass das installiert ist, ist aber nicht installiert. So. Und warum das total cool ist, gehen wir gleich noch drauf ein. Wie gesagt, CI-Systeme sollten schnell sein, sollten ordentlich Feedback geben und sollten es den Leuten möglichst, möglichst einfach machen. Für jede Sprache gibt es verschiedenste Dinge, die man irgendwie ausführen kann, wie ich Syntax-Checks machen kann, statische Code-Validierung, verschiedenste Arten von Tests. Und wir bauen dafür im Puppet-Ökosystem eine eigene CI-Matrix. Die fängt am Anfang an mit einem Job, diese statische Code-Validierung, dann gucken wir, sind da irgendwo einfach Tippfehler drin. Also wir gucken, okay, sind da die richtige Anzahl an Klammern gesetzt. Danach kommt der Linter, der prüft, okay, sind sie auch an der Stelle, wo wir der Meinung sind, dass sie hingehören. So, und das sind beides Checks, das läuft in Summe in unter, weiß ich nicht, 10 Sekunden durch und er schlägt 40-60% der Fehler oder so und macht es den Leuten halt sehr, sehr einfach. Danach generieren wir uns dynamisch verschiedene weitere Jobs. Denken wir mal zurück, was habe ich vor 35 Minuten erzählt, in so einem Puppet-Modul, da liegt eine Metadata.json drin. Da kann drinstehen, welche Puppet-Version unterstütze ich denn und auf welchem Betriebssystem unterstütze ich das. Und den Bums können wir hier an der Stelle parsen und können anhand der Informationen aus der Metadata.json automatisch andere Jobs generieren. Funktioniert auch in jeder anderen Sprache. Auch bei Python-Projekten ist es gängig. Ich habe irgendwie eine Setup.py oder Setup.cfg oder was auch immer die gerade wieder für einen komischen Standard haben, wo irgendwie drinsteht, welche Python-Version glaube ich, den zu unterstützen. Das kann ich in meiner Pipeline parsen und dann generiere ich mit Jobs spezifisch für die Version, die da drinstehen und Hardcode nicht. Ich teste immer auf Python 2.7. Das wäre halt doof. So. Und dadurch, dass wir uns hingesetzt haben als kleine Gruppe von irgendwie 3-4 Leuten, um diesen Generator zu bauen, haben wir die Möglichkeit, dass jedes Modul eine Pipeline hat, die immer up-to-date ist und es gibt eine kleine Gruppe an Menschen innerhalb von Works Populi, die schaut, dass das Ganze funktioniert mit neuen Betriebssystemen, mit neuen Puppet-Versionen. Aber das ist nicht zwingend die Gruppe an Menschen, die 175, 180 Puppet-Module pflegt. Und so haben wir das so ein bisschen voneinander entkoppelt, wie die CI-Jobs aussehen, und wer den Puppet-Code schreibt. So, weil die Leute, die dann den Puppet-Code schreiben, die haben die Hoheit über ihre Metadata-JSON, die können darin definieren, was supporte ich denn. Und die bekommen dann von der anderen Gruppe automatisch immer eine funktionierende Matrix generiert. So. Und wie gesagt, dadurch, dass ich da verschiedene Betriebssysteme auch auflisten kann, generieren wir automatisch diese Acceptance-Tests. Und das sorgt dann dafür, dass wir für jedes Betriebssystem, was da drin steht, für jede Major-Version dieses Betriebssystems, multipliziert mit jeder Puppet-Major-Version, wir einen Container starten, darin dann die entsprechende Puppet-Version installieren und dann Puppet-Code ausführen und dann Tests ausführen. So, und bei diesem Zebix-Beispiel, da wird ja einmal so ein Snippet Zebix-Code mit reinkopiert oder Code aus dem Zebix-Puppet-Modul. Und dann können wir gucken, funktioniert das tatsächlich auf dem Oracle Linux 7? Funktioniert das auf dem Oracle Linux 8, 9, funktioniert das auf dem Debian 10, 11, 12, 13, wie auch immer. So. Und wir haben damit einfach eine wunderbare Dynamik geschaffen, aber das von verschiedenen Personen einfach wunderbar wegabstrahiert. Und das macht es den Leuten sehr, sehr einfach, Support für zum Beispiel eine neue Puppet-Version mit einzuführen. So. Wenn wir uns das Snippet anschauen aus der Metadata.json, da steht so ein komischer String drin, Version 7 bis alles kleiner Version 9 wird unterstützt. Und sobald jetzt Puppet 9 da ist, kann er da hingehen für sein Modul, zählt die 9 hoch durch eine 10 und kriegt automatisch CI-Jobs generiert, eben für diese Version. Und mehr muss die Person nicht tun. Das macht es halt sehr, sehr simpel. Und das Gleiche funktioniert natürlich analog für die Betriebssysteme. Wenn das einen interessiert, wie dieser ganze CI-Matrix-Krams funktioniert auf GitHub. Das Ganze ist natürlich irgendwie öffentlich, kann man auch selber benutzen. Das als kleines Beispiel, wenn einer das irgendwie copy-pasten möchte, steht auch später nochmal in den veröffentlichten Slides mit drin. Und wir haben auch entsprechend Dokumentation geschrieben, wie man diese ganze komplexe CI-Matrix dann auch irgendwie alles mal lokal ausführen kann. Auch dafür gibt es ein Kommando, das rattert dann einfach mal entsprechend durch. Und dann kann ich auch lokal entsprechend testen. In jedem Repository haben wir noch so eine Contributing MD mit drin liegen, als Markdown-Datei, wo das Ganze auch nochmal drin steht. Und die Datei ist identisch in jedem Puppet-Modul. Ne? Also wir sagen, das ist irgendwie so Boilerplate-Krams, also das gehört immer mit dazu, ist aber erstmal kein eigentlicher Puppet-Code. Da haben wir festgestellt, in jedem Projekt haben wir irgendwie so Boilerplate-Krams, was wir von einem Repo ins nächste kopieren. Manchmal ist das irgendwie die interne Lizenzdatei, die Contributing-MD, im Ruby-Umfeld oft irgendwie so ein Gem-File oder ein Reg-File, was wir irgendwie identisch halten wollen. Also wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, vielleicht von einer zentralen Stelle aus Dinge in ganz, ganz viele andere Repositories reinzukopieren, weil wir das irgendwie auf einem Stand halten wollen. Was können wir denn da tun? So. Dafür gibt es das Projekt ModuleSync. Das ist ein Open-Source-Tool. Das nimmt sich ein Git-Repository, in dem Templates liegen, plus eine Liste an Config-Dateien für eben jene Templates und eine Liste an weiteren Git-Modulen oder an Git-Repositories, über die wird drüber iteriert und für jedes davon kann ich das Template anwenden. So, und so habe ich die Möglichkeit, in einem Repository zu pflegen, wie verschiedene Dateien aussehen sollen und kann von dort meine Änderungen in alle anderen Repositories pushen. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Anti-Pattern, wenn man so ein Krams irgendwie templaten möchte, aber manchmal kommt man da nicht drum rum. Und sobald ich irgendwie mehrere Softwareprojekte habe, irgendwie interne Bibliotheken oder sowas, habe ich immer Krams, egal bei Open-Source-Projekten oder auch innerhalb einer Firma, das ist einfach identisch oder sehr, sehr ähnlich und sollte irgendwie synchron gehalten werden. Und dafür haben wir halt besagtes Tool entwickelt. Genau, ja.
Kannst du zwischenfragen, Käse? Das sieht dann in dem jeweiligen Projekt so aus, als hätte da einfach der Maintainer, der das ausgeführt hat, einen Commit gemacht. Das ist jetzt nicht direkt mit dem Template-Projekt verknüpft, richtig?
Ja, also
bitte einmal die Frage wiederholen für den
Stream. Ja, ich überlege gerade, ob ich die Frage verstanden habe.
Ich kann sie auch nochmal anders in das Mikro sprechen.
Ja, gerne.
Kurze Zwischenfrage. Du sprachst davon, dass damit viele andere Projekte gemanagt werden und da immer mal diese Dateien wie Contributing aktualisiert werden.
Ja.
Und ich frage mich, wenn das passiert, wie sieht es dann für dieses kleine von den vielen Git-Projekten aus? Ist dann da nur ein einzelner Commit auf diese Contributing-MD, der so aussieht, als hätte irgendjemand einfach einen Commit gemacht? Das wird nicht mit diesem Module-Sync-Git-Projekt irgendwie verknüpft.
Also es gibt keine Verknüpfung innerhalb von GitHub zwischen den einzelnen Projekten, aber das ModuleSync läuft so ab, das ist ein Ruby-Skript und im Prinzip macht das auf der CLI dann auch ein Git-Commit und die einzelnen Commits sind dann immer assoziiert mit der einen natürlichen Person, die halt auch dann entsprechend die Schreibrechte hat.
Danke.
Ja. Wir haben eine Konvention bei uns, dass wir sagen, wenn wir so ein ModuleSync ausführen in irgendeinem der Projekte, dann schreiben wir da immer den Git-Tag oder die Commit-ID rein von unserem Template-Repository und darüber haben wir dann die Assoziation. Das ModuleSync hat noch zwei coole Features. Das kann auch nicht nur Git-Krams machen, sondern kann mit der GitLab und mit der GitHub-API sprechen, bei GitHub auch mit der Enterprise-Version. Und kann dadurch nicht nur einen neuen Branch erzeugen, den Commit erzeugen, das Ganze pushen, sondern spricht dann auch mit den APIs, um direkt einen Pull-Request mit aufzumachen, was in unserem Fall dann direkt wieder die CI-Pipeline triggert und ich dann sehen kann, okay, den Diff, den ich jetzt erzeugt habe, funktioniert der überhaupt? Und zusätzlich kann ich auch noch Labels da dran klatschen und sagen, das ist jetzt irgendwie ein Module-Sync-Pull-Request, wonach die Reviewer dann wieder filtern können. Und ich kann einen Pull-Request einer Person zuordnen, einem Assignee geben, auch das kann ich dann direkt darüber machen. Genau. Genau, hier nochmal so ein Screenshot von unserem Template-Repository. Man sieht, da gibt es irgendwie so eine Config-Datei. Da unten gibt es eine Liste an Modulen, die wir verwalten. In diesem Module-Root liegen die Configs drin. Und wir haben hier noch irgendwelche Shell-Skripte drin, worüber wir das Ganze dann entsprechend triggern können. So. Und wie gesagt, ModuleSync an sich ist nicht Git-spezifisch. Ist nicht Puppet-spezifisch. So. Kommen wir mal zu einem kurzen Fazit und so einer Zusammenfassung. dokumentiert, wie ihr arbeitet, egal ob das irgendwie so ein Hobbyprojekt ist oder ihr das irgendwie in der Firma macht. Ich bin ein großer Freund davon, möglichst viel öffentlich zu entwickeln, auch wenn das eigentlich nur für die Firma ist, weil es sicherstellt, dass ich dann immer eine Trennung habe zwischen Firmenlogik und Firmendaten und der eigentlichen Funktionalität im Code. Und ich dann immer darauf hoffen kann, vielleicht kriege ich doch irgendwelche Open-Source-Contributors für meinen Krams, die mir so ein bisschen Arbeit abnehmen. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Sorgt dafür, dass ihr irgendeine Art von Style-Guide habt, dokumentiert den, dokumentiert, wie ihr dazu gekommen seid und schreibt dort auch irgendwie Dokumentation für eure Projekte, wenn es geht, versucht den Krams irgendwie auto zu generieren, damit es irgendwas mit der Realität und dem Code zu tun hat. Wenn es Boilerplate-Code gibt, versucht das Ganze irgendwie ein bisschen zu reduzieren. Manchmal kommt man nicht drum rum und dann versucht das halt irgendwie so zentral zu managen, damit das nicht alles irgendwie so auseinandergreift. Und ja, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Sehr schön. Auch schön in der Zeit geblieben, sodass wir jetzt noch ein paar Minuten haben für Fragen. Gibt es denn Fragen? Moment.
Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Du hast ja erzählt, dass es total wichtig ist, dass man Entscheidungen und Diskussionen dokumentiert.
Ja.
Wie macht ihr das?
Also, ja, guter Punkt, hätte ich vielleicht erwähnen können. Wir haben ein Git-Repository, voxpopuli/plumbing, da steht so ein bisschen drin, wie ist unsere Organisation aufgebaut, auch dass wir dieses PMC haben und dann kommt es ein bisschen darauf an, was für Art von Entscheidung sollen wir denn eigentlich treffen. Wenn es irgendwie so Style-Guide oder CI-Krams ist, dann machen wir ein Issue auf, direkt in dem Projekt, wo halt der Code verwaltet wird. Aber wenn das irgendwas ist, was mehr um die ganze Organisation geht, wir haben jetzt so Diskussionen, wollten wir irgendwie Spenden akzeptieren oder nicht, haben uns dafür entschieden, jetzt haben wir irgendwie Geld. Und so, was machen wir denn eigentlich damit? Brauchen wir eine Person, die sich darum kümmert oder so? Und dafür ist dann dieses Plumbing-Repository, wir nennen das auch manchmal, das ist so ein Meta-Repository, da ist halt kein wirklicher Code mit drin, das dient ausschließlich zur Diskussion. Und GitHub hat seit einiger Zeit auch dieses Feature, dass ich Discussions haben kann auf Organisationsbasis, das kann man dafür auch benutzen, aber im Prinzip sind das irgendwelche Issues. Genau. Sonst noch Fragen?
Ja. So bekomme ich wenigstens ein bisschen Bewegung heute.
Dankeschön. Mehr eine Anmerkung dazu, weil wir hatten ein ähnliches Problem in der Firma und wir sind dann dazu übergegangen, das in Any Decision Records festzuhalten. Also ich weiß nicht, du hast vielleicht schon mal von Architecture Decision Records gehört. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, eine Struktur, ein Markdown-Dokument, was aber halt etwas übersprachlich ist als jetzt nur Architektur. Und das hat sich für uns eigentlich ganz gut bewährt, dass man dann am Ende einen schönen, in einem Repository eine schöne Übersicht hat von allen Entscheidungen, die wir im Laufe der letzten, was auch immer, Jahre gefällt haben. Wann sie deprecated wurden, wann sie geupdatet wurden und so weiter und so fort. Das hat dann auch mal zu einer schönen Struktur geführt.
Ja, kenne ich auch von größeren Firmen, funktioniert da sehr gut. Haben uns auch mal hier überlegt, wie komplex wollen wir das eigentlich machen? Haben dann festgestellt, ach, wir haben irgendwie 1, 2, 3 Entscheidungen im Jahr und bevor man dann mit dem Kanon auf Spatzen schießt, ja, genau. Sonst noch Fragen?
Eine haben wir noch.
Wenn dem nicht
anscheinend
ist,
nicht, dann nochmal herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön. Ja.